Uns gehen die Ressourcen aus. Und da rede ich nicht vom Geld. Uns geht das Personal aus. Wir haben zu wenig Pflegekräfte, wir haben zu wenig Notfallsanitäter, wir haben zu wenig Ärzte. Und wir müssen diese Ressourcen zielgerichtet einsetzen und ihre Qualifikationen nutzen.
Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast.
Folge 85. Wenn der Rettungsdienst selbst Hilfe braucht. Zeit für eine Systemreform mit Christoph Queuker.
Herzlich willkommen zum Podcast Lebensretter mit Herrn Queuker. Es gibt einen Moment, den wir alle vermeiden wollen und auf den wir alle hoffentlich vorbereitet sind oder hoffen darauf vorbereitet zu sein. Jemand bricht zusammen, jemand, der den Notruf prüft, drückt, ruft, drückt, prüft und dann fehlt jede Minute. Und wir gehen selbstverständlich davon aus, dass in diesem Moment alles ineinander greift und die Systeme. Aber nicht immer ist das so, dass Notruf, Rettungsdienst und Klinik und Ersthilfe vor Ort tatsächlich so ineinander greifen. Denn unser Rettungswesen ist bis heute nicht Teil der Medizin, sondern ist der ausgewachsenen Struktur und der Gefahrenabwehr. Und jemand, der sich damit ganz hervorragend auskennt, der in der Björn Steiger Stiftung auch dafür kämpft, dass das anders wirken werden soll, ist mein Gesprächspartner heute. Jemand, der sich wirklich sehr intensiv mit diesen Fragen beschäftigt, seit vielen Jahren. Willkommen, Christoph Queuker, Geschäftsführer Rettungsdienst der Björn Steiger Stiftung.
Danke für die Einladung.
Herr Queuker, wir haben ja vor rund 18 Monaten schon einmal miteinander gesprochen. Auch das ist ein sehr schöner Podcast. Wenn Sie heute auf das Rettungswesen schauen, was hat sich seitdem verändert?
Ja, verändert hat sich doch einiges. Ich glaube, wir konnten mit der Björn Steiger Stiftung einiges bewegen. Verändert vor allem im Hinblick auf die nötigen Veränderungen. Also es wurden viele Veränderungen angestoßen und wir waren ja kurz nach unserem letzten Gespräch im November vor eineinhalb Jahren ja knapp davor, dass wirklich ein Gesetz zur Notfallreform, Rettungsdienstreform beschlossen wird. Es war schon im Gesundheitsausschuss im Deutschen Bundestag die Anhörung just genau 2 Stunden, bevor Olaf Scholz das Ende der Koalition verkündet hat.
Wahnsinn.
Also sich alle Stakeholder einig, eigentlich auch alle Fraktionen, was man ändern muss, in welche Richtung es gehen muss. Und ja, und dann ist es für 18 Monate bis jetzt in den Schubladen verschwunden. Dieser seinerzeitige Entwurf wurde aber wieder aufgegriffen. Und wir befinden uns jetzt, wie wir es eigentlich erwartet haben, nachdem die Koalition da gescheitert war, mit 2 Jahre Zeitverzug wieder an derselben Stelle. Es ist so, dass politischen Spielchen, die dann stattfinden, man kann ja nicht den gleichen Entwurf der Vorgängerregierung nehmen und vielleicht zugeben, dass der gar nicht so schlecht war. Und man muss dann doch wieder alles neu machen und dann doch wieder über die gleichen sagen. Also wir stehen so, dass es einen Referentenentwurf aus dem Gesundheitsministerium gibt, aus dem Bundesgesundheitsministerium, der jetzt gerade in die Abstimmung mit den Ländern geht. Ich erwarte, dass die gleiche Anhörung wie im November dann so im Ende 2. Quartal stattfinden wird können. Und dann schauen wir mal. Aber das, was wir so sehen, ist nicht so schlecht. Was sich aus unserer Sicht getan hat, ist ganz was Epochales, nämlich, dass wir vor ziemlich genau einem Jahr Verfassungsbeschwerde eingebracht haben. Am 13. März vorigen Jahres hat die Björn Steiger Stiftung in Karlsruhe Verfassungsbeschwerde gegen die Bundesrepublik Deutschland und das Land Baden-Württemberg erhoben, um eben diese stockenden, Veränderungsprozesse anzuschieben. Der Zeitpunkt war ja ganz bewusst ausgesucht, nämlich die alte Regierung gibt es nicht mehr, die neue gibt es noch nicht. Das heißt, es richtet sich ja nicht gegen Personen, was wir da bemängeln, sondern es richtet sich gegen das System als solches. Und darum haben wir das ganz bewusst am 13. März eingebracht. Und das ist auch im Laufen und ist mit, glaube ich, doch ein wesentlicher Motor, dass sich etwas bewegt.
Jetzt habe ich das so salopp dahergesagt. Der Rettungsdienst ist immer noch Teil der Gefahrenabwehr und das ist nicht gut. viele, die sich wirklich damit auskennen, werden wissen, was da die Herausforderungen sind. Aber es gibt auch viele Menschen, die am Rettungswesen, im Rettungsdienst allgemein interessiert sind, die uns zuhören. Wenn wir denen einmal erklären wollen, Gefahrenabwehr, das klingt doch erstmal ganz gut, eben um Gefahr an Leib und Leben abzuwenden, ist eben das Rettungswesen, der Rettungsdienst Teil der Gefahrenabwehr. Warum ist es aber doch so, dass Sie sagen, dass wir sagen bei der Bernsteiger Stiftung, das Rettungswesen, der Rettungsdienst sollte Teil der medizinischen Verantwortlichkeiten sein und nicht Teil der Gefahrenabwehr?
Ja, das hat einfach damit zu tun, dass sich Dinge weiterentwickeln. Also der Rettungsdienst war historisch in Deutschland immer Teil der sogenannten nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr. Wenn wir uns zurückerinnern, vor über 50 Jahren, als Björn Steiger leider hat sterben müssen, so tragisch, war es eben so, dass es ja fast keinen organisierten Rettungsdienst gab in Deutschland. Es gab keine Notrufnummern und der Rettungsdienst, der schlussendlich nach über einer Stunde, eineinhalb Stunden tatsächlich gekommen ist, das war ein, ich sag's einmal ganz lapidar, so ein VW-Bus, ich weiß gar nicht, ob es ein VW war, aber ein Bus.
Früher hatte man, ich kann mich erinnern, in der Kindheit der Quäker, das ist wirklich spannend und ich hatte diesen Transfer nie so bewusst gemacht, bevor ich eben mit der Bernsteiger Stiftung in Kontakt gab, aber ich habe das als ganz normal hingenommen. In Deutschland gab es ganz viel diese, auch in meiner Kindheit, diese Rettungswagen, das waren dann diese Mercedes, also die T-Modelle, etwas verlängert, die man heute makaber genug eigentlich nur noch als Leichenwagen kennt. So sah ein Rettungswagen damals aus, meistens auch in einem solchen Ocker im hellbeige, der Taxifarbe weitestgehend heute. Und da war dann eben hinten Platz für den oder die Verletzte. Und da gab es ja dieses, glaube ich, Rückspiegelprinzip. Wissen Sie noch, was das bedeutete?
Ja, na, dass der Rückspiegel möglichst groß sein muss, damit der Fahrer sieht, wie es dem Patienten geht, weil Sanitäter hat es ja keinen gegeben. Und genau das war ja, das kann man sich alles nicht mehr vorstellen. Wissen Sie, ich kenne diese Sachen auch. Mein Vater war Freiwilliger beim Roten Kreuz und jeden zweiten Freitag hat der Dienst gemacht. Und ich bin aufgewachsen damit. Also der hat ja Anfang der 70er Jahre schon Dienst gemacht auch beim Roten Kreuz. Und ich habe das nicht anders gekannt, als jeden zweiten Freitag hat der Nachtdienst bei der Rettung. Und wenn der Geschichten erzählt hat, dann war das genau solche. Also wo es einfach darum gegangen ist, einen Patienten, eine Person, die schwerst verletzt ist, mit dem Todering, dass man die einpackt, möglichst schnell und ins Spital bringt oder zum Doktor bringt. Und daher war das so, und auch historisch ist das so, dass im Rettungsdienst ja nur der Transport bezahlt wird. Daher kommt das. Und daher auch Teil der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr. Ich kann mich auch noch erinnern, ich weiß nicht, das war in einigen Teilen so, in Österreich war das auf jeden Fall so, dass eine Zeit lang auch der Rettungsdienst fast die gleichen Uniformen hatte wie das Militär. Und also da waren so grün und grau und so weiter. Also das, aus dieser Zeit kommt das. Und wenn wir heute Rettungsdienst denken, dann denken wir über modernste präklinische Notfallmedizin. Dann denken wir über Hightech, die von unfassbar in Deutschland ganz toll ausgebildeten Notfallsanitätern, von Notärzten vor Ort gebracht wird und geleistet wird. Und daher ist es wichtig, dass der Rettungsdienst nicht Teil der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr und bei den Innenministern angesiedelt ist, sondern dass er Teil der Gesundheitsversorgung, elementarer Teil der Gesundheitsversorgung ist und bei den Gesundheitsministern angesiedelt ist. Es kann ja nicht sein, dass wenn wir über eins der wichtigsten Gesundheitssteuerungsinstrumente reden, die wir haben, nämlich die Leitstellen und den Rettungsdienst und alle das, was zusammenhängt, dass sich dann die Innenminister darüber unterhalten, aber nicht die Gesundheitsminister und nicht die Gesundheitsfachleute.
Was würde denn, Herr Quolke, dann wirklich besser? Denn ich war jetzt mal ganz, ganz platt. Wir haben die tollen Rettungswagen mittlerweile, RTW genannt, präklinisch Hightech ausgebildet, ebenso großartig ausgebildete Rettungssanitäter. Das ist ja da.
Und ja, aber das alles in einen Guss, sage ich. Und Gesundheit in einem Guss. Ich kann mich dann Teil herausnehmen, einen elementaren Teil und mache den woanders zuständig. Und das kann man keiner einreden, dass es egal ist. Die Innenminister haben teilweise ganz andere Interessen. Und es ist auch so, dass in Deutschland ist sehr oft verwoben der Rettungsdienst ganz eng mit der Feuerwehr. Und auch da gibt es natürlich unterschiedliche Interessenslagen. Und wir müssen uns fokussieren auf den Gesundheitsbereich. Die Leitstellen, die in Deutschland als integrierte Leitstellen überall ausgeführt sind, sind integraler, wichtiger Teil der präklinischen Notfallversorgung. Die sind der Gatekeeper des Gesundheitssystems. Und daher muss die Gesundheit da mitreden und die Entscheidungen treffen und nicht ein Beiwagerl sein bei vielen anderen Bereichen. Und wenn wir den Rettungsdienst ins SGB V, ins Sozialgesetzbuch 5 bringen und dort die Qualität festschreiben und auch eine andere Art der Bezahlung, dann geht es auch darum, dass sich die Bezahlung des Rettungsdienstes ändern muss. Heute ist es so, dass der Rettungsdienst bezahlt wird, wenn er an Patienten transportiert. Natürlich, ich weiß schon, das ist ganz komplex mit Vorhaltekosten und quer und hin und wieder zurück subventionieren und weiß nicht gut, was alles. Aber der Rettungsdienst bringt sie ins Krankenhaus und kriegt für den Transport Geld. Wenn der Rettungsdienst zu ihnen kommt, sie sensationell behandelt, dass sie nichts mehr brauchen, sie zu Hause bleiben können, nach ihrer Blutzuckerentgleisung alles wieder in Ordnung ist, im System wahnsinnig viel Geld eingespart wird, kriegt der Rettungsdienst nichts, weil er hat sie ja nicht transportiert. Wenn der Rettungsdienst zu einer Reanimation fährt und der Hightech-Medizin macht, leider der Patient aber vor Ort verstirbt und nicht transportiert wird, kriegt man null. Und das kann ja nicht Sinn der Sache sein.
Was muss besser werden und wie kann es besser werden?
Ja, wir müssen unsere Denkweise ändern. Also das System muss sich am Bedarf der Hilfesuchenden orientieren, wenn ich das so sagen darf. Sie hat gesagt, der Patienten, aber man ist ja noch gar kein Patient, am Bedarf der Hilfesuchenden und nicht an Zuständigkeiten oder Sektorgrenzen. Es ist ganz wichtig, dass die richtige Hilfe zur richtigen Zeit am richtigen Ort stattfindet. Ich weiß schon, jetzt muss ich 3 Euro ins Straßenschwein zahlen, aber das ist schon ganz ein wichtiger Punkt. Es geht darum, dass der Patient kriegt, was er braucht, nicht was er gern hätte oder erwartet. Und das sind so die integrierten, die wichtigen Dinge. Wir brauchen die integrierten Leitstellen als Gesundheitsleitstellen. Als Gesundheitsleitsystem, das ist der Schlüssel zu allem. Das ist so quasi, weiß nicht, wie man heute jetzt sagt, das Betriebssystem der Notfallversorgung. Es braucht in den Leitstellen eine standardisierte, international standardisierte, qualifizierte Ersteinschätzung. Und das Ganze ist deswegen auch nötig, weil es für die Mitarbeiter wichtig ist, das standardisiert und daher rechtssicher zu haben. Es geht mir nicht darum, was oft gesagt wird, man muss alles zusammenlegen auf eine Nummer. Ist völlig egal, wie viele Nummern. In der Leitstelle können 100 Nummern eingehen. Völlig egal. Die Steuerung dann ist wichtig. Und es braucht endlich verbindliche Strukturen. Es wird immer gesprochen, ja, man muss halt freiwillig kooperieren und DF6, DF7 soll sich mit der 112 da zusammentun. Nein, es braucht klare Zuständigkeiten, einheitliche Standards und verbindliche Prozesse. Das ist ganz wichtig und es muss sich alles an der Qualität orientieren. Die Entscheidungen und sämtliche Haftungsfragen gehen einher mit einer Qualitätssicherung und einem Monitoring. Und das ist im Jahr 2026 hoffentlich verpflichtend, genauso wie es völlig geklärt ist im Jahr 2026, dass man die Digitalisierung sinnvoll nutzen muss. Wir müssen uns bitte nicht mehr darüber unterhalten, ob wir digitalisieren. Ich glaube, das ist ja wirklich geklärt. Sondern im Jahr 2026 sollten wir uns nur mehr, wie nutzen wir das? Wie nutzen wir künstliche Intelligenz? Sinnvoll, natürlich rechtssicher, natürlich datenschutzkonform, aber bitte nutzen wir es. In jedem anderen Lebensbereich nutzen wir das alles und bei unserem höchsten Gut, der Gesundheit, haben wir das nicht zur Verfügung. Das kann nicht sein. Drum Rettungsdienst als Teil der Gesundheitsversorgung aus finanzieller Sicht natürlich sämtliche Fehlsteuerungen vermeiden. Das Ziel ist nicht mehr die Entlastung der Notaufnahmen, sondern eine echte bedarfsgerechte Leistungserbringung. wo man auch wirklich die Notfallsanitäterkompetenzen sinnvoll einsetzen. Und wie wir es gesagt haben, das Ganze hat natürlich auch eine verfassungsrechtliche Dimension, die man mit unserer Verfassungsbeschwerde da untermauert.
Sie stehen, Herr Kreuker, für jemanden, der sich sehr intensiv befasst hat mit dem Thema Leitstellenmodernisierung. Sie haben selbst in Österreich da Entscheidendes auf den Weg gebracht, Vorbildfunktion in diesem Segment auf jeden Fall. Sie kennen international Strukturen von Leitstellen, wie sie organisiert sind. Wir haben in Deutschland sehr, sehr viele Leitstellen, auch sehr viele moderne Leitstellen, sehr viele teure Leitstellen. Aber trotzdem erfüllen diese Leitstellen zum großen Teil immer noch nicht das, was Sie, was die Bernsteiger Stiftung eigentlich erwartet und was viele Menschen erwarten sollten von Leitstellen. Was ist trotz der Modernisierung so, dass wir sagen, was eine Leitstelle nicht macht, was sie tun sollte und wie es auch vor allen Dingen in anderen Ländern aufgestellt ist oder wie sie organisiert sind, was Leitstellen auch hier machen könnten, mit Ausnahmen von einigen, die immer so als Vorzeigeleitstellen gelten, wie Oldenburg und zwei, drei andere. Aber das Groß ist ja zwar modern, aber ohne moderne Strukturen. Also was fehlt und wie ist es in anderen Ländern?
Na, es fehlt der Masterplan irgendwie. Also jeder tut, wie man will. Wir haben in Deutschland über 240 Leitstellen und vermutlich 240 unterschiedliche Herangehensweisen. Also, und innerhalb der Leitstellen gibt es ja fast nirgends eine wirkliche standardisierte, strukturierte Abfrage. Es gibt strukturierte Abfragen, es gibt ein paar, wo Sie sagen, das ist der Standard. Ja, das ist dann der Standard von Wetzelsdorf und Umgebung vielleicht, aber weit entfernt von dem, was man international als Standard verstehen würde. Das heißt, es ist nach wie vor vom Zufall abhängig, wie ein Notruf eingeschätzt wird, oder Zufall ist falsch gesagt, von den einzelnen Personen, denen ich da gar keinen Vorwurf machen will, sondern da fehlt es einfach an den Hilfsmitteln. Und da braucht es einen klaren Plan. Und es geht nicht darum, Leitstellen zuzusperren oder Leute einzusparen oder was auch immer. Eine moderne Leitstelle, wie wir sie uns als Stiftung vorstellen und wie sie auch schon realisiert wurde, wie ich sie in meiner letzten Job gemacht habe, das ist einfach in der Cloud. Das heißt, die Leute können ja nach wie vor dort arbeiten. Es ist völlig egal, wo die sitzen. Wir haben bei Notruf Niederösterreich seit 2016 Homeoffice gehabt. Also ich muss nicht einmal mehr hinkommen, sondern ich muss eben nur nach diesen Standards arbeiten und nach klaren Vorgaben. Wenn es diese Vorgaben nicht gibt, wenn es diese Standard, diese Algorithmen nicht gibt und jeder macht, wie er glaubt, können es auch keinen Patienten steuern. Da können sie nicht klarlegen, dass jemand, der das und das hat, soll in diese und diese Behandlungswege kommen, weil jeder das unterschiedlich einschätzt. Und das kann so nicht sein. Es muss völlig klar sein, dass egal, ob Sie eine andere abfragen oder ich abfrage, egal, ob ich gut oder schlecht gelaunt bin, egal, ob Montag oder Donnerstag, ob es 3:00 Uhr, 5:00 Uhr in der Früh ist, es muss dasselbe rauskommen. Und man muss ganz klar die Patienten wohin legen. Und dazu braucht es einmal bundesweite Vorgaben, die es nicht gibt.
Kann nicht einmal das wird viele überraschen. Immer noch wieder überraschen, dass es die nicht gibt, aber die gibt es bei uns nicht. Und die Leitstellen sind organisiert, aber sie sind halt unterschiedlich organisiert, sodass bei den Einschätzungen natürlich ganz andere Resultate entstehen können.
Und das wirkt sich dann so aus, dass natürlich aus der persönlichen Sicherheit heraus und aus dem, was auch möglich ist, praktisch alles mit der Rettung beantwortet wird. Egal, was Sie brauchen, der kann auch nichts anderes machen in der Leitstelle. Also schickt man die Rettung. Und rechtssicher was anderes Ihnen zu raten, ist nicht möglich, weil mit welchem Algorithmus, mit welcher Rechtssicherheit. Es braucht auch klar getrennt eine Notrufabfrage und wie man es international nennt, so eine Secondary Triage. Das heißt, wenn schon geklärt ist, es ist kein Notfall, dann berät Sie ein Mitarbeiter, anhand mit einem Secondary Triage System und international nicht mal der Nurses, so dass Ihr Anliegen vielleicht auch komplett erledigt ist, Herr Ander, dass Sie gar nirgends mehr hingehen müssen, dass Sie wissen, was zu tun ist, bis Sie in 2-3 Tagen vielleicht zum Arzt gehen, weil es nicht dringender ist. Und das fehlt ganz einfach. Es fehlen diese Vorgaben, es fehlen diese Tools. Und was ich nicht verstehe, ist, in Deutschland sind wir Weltmeister in zwei Dingen, nämlich erstens aus einer Lösung ein Problem zu machen und zweitens permanent alles neu zu erfinden. Das gibt's alles schon, das brauche ich mir nur anschauen, nehmen und tun. Und da geht's nicht um Österreich, sondern da geht's um Niederlande genauso wie in Dänemark, wie in Spanien. Das gibt's überall auf der Welt. Nur in Deutschland glauben wir, wir wissen es besser und wir erfinden es neu. Was dazu führt, dass es unterschiedliche Standards gibt in Deutschland, also wie ich so Standards denke, unterschiedliche Ausprägungen in Deutschland gibt. Und was ja noch viel schlimmer ist, das bezieht sich nicht nur auf Bundeslandgrenzen, dass wir über Grenzen überhaupt noch reden, sondern das ist von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich, weil der ärztliche Leiter Rettungsdienst wie ein Landvogt als Herrscher über Leben und Tod auch noch festlegt, was die Notfallsanitäter in seinem Bereich dürfen. Das führt dazu, dass in einem Landkreis die Notfallsanitäter ganz viel selbstständig machen dürfen und Leben retten und im Nachbarlandkreis das eben nicht so ist. Und das hat keine faktischen Gründe, sondern das hat persönliche Befindlichkeiten, standespolitische, was auch immer, das hat heutzutage keinen Platz mehr. Uns gehen die Ressourcen aus. Und da rede ich nicht vom Geld. Uns geht das Personal aus. Wir haben zu wenig Pflegekräfte, wir haben zu wenig Notfallsanitäter, wir haben zu wenig Ärzte. Und wir müssen diese Ressourcen zielgerichtet einsetzen und ihre Qualifikationen nutzen. Und da müssen wir nicht was neu erfinden, da müssen wir nur schauen, wie es war. Und das ist keine Schande. Viele der Dinge, die ich in meinem Leben realisiert habe, habe ich irgendwo gesehen und habe mir gedacht, das wäre doch nicht schlecht, wenn man das machen kann. Und probieren wir es und wenn es funktioniert, dann nutzen wir es. In Deutschland sind wir da nicht in der Lage, das zu tun. Da wird nur geschaut, warum verschiedene Dinge nicht gehen. Weil Datenschutz, das ist der europäische Datenschutz, also Dinge, die in den Niederlanden, in Litauen, in weiß nicht, in Finnland gehen, in Österreich, kann mich alle aufziehen, gehen in Deutschland genauso. Dann andere Dinge mit Rechtsdingen und ich habe keinen Auftrag, es gibt keine gesetzliche Grundlage. Ja, für vieles gibt es keinen Auftrag und keine gesetzliche Grundlage, es steht aber auch nirgends, dass es verboten ist. Also könnte man es ja wohl machen. Und diese Herangehensweise muss man wählen. Es gibt auch super Leuchtturmprojekte und Vorzeigeprojekte in Deutschland. Ich habe heute Vormittag gestern ein Telefonat mit der Barmer in Thüringen geführt. In Thüringen. Und Thüringen ist zum Beispiel so ein Beispiel. Super, die haben eine Digitalisierung vom Anruf bis ins Krankenbett. Und nicht, weil es einen Auftrag dazu gegeben hat oder weil es irgendwo steht, sondern weil die Verantwortlichen gesagt haben, das ist gescheit und das macht man. Das funktioniert. Seit Jahren, 100% im Rettungsdienst digital dokumentiert, Leitstelle, ich kann eine Qualitätssicherung fahren über alles und so weiter. Jetzt sollte man doch erwarten, dass wenn es das gibt und man in Deutschland sieht, sowas brauchen wir, dass busweise die Leute nach Thüringen pilgern, um sich das in Erfurt oder sonst wo anzusehen. Na, das passiert nicht. Weil nur weil die das haben, heißt das nicht, dass das gut ist und dass ich das brauche. Und ich weiß das bei. Das verstehe ich nicht. Die wären bereit dazu, das zu sagen. Und das gibt's. Eine der besten Notaufnahmen, ich will ja jetzt niemand sagen, der ist besser als dem, aber eine der coolsten Dinge, eine neue Notaufnahme in Cottbus. Warum? Wieder Frage. Warum gibt's nicht standardweise Bustouren nach Cottbus, um sich das anzuschauen, wie die das gelöst haben, wie man mit den Mitteln, die zur Verfügung stehen, die Ressourcen optimal einsetzt und nutzt? Ja, das ist in Cottbus. Ich behaupte mal, wer das in Hamburg oder in einer anderen coolen Stadt im Westen, dann würden die Leute dorthin fahren. Ich verstehe es nicht. Legen wir doch diese Stangenstünkel ab, diese Bedenkenträger. Es gibt fertige Lösungen, da muss ich nichts herumtun, die muss ich nur nehmen und nutzen. Und wenn man es einheitlich macht, wird es für alle billiger und effizienter. Und wir können uns vergleichen und messen und austauschen und sagen, hey, ich habe das Problem, ich habe das ähnliche System, das gleiche System, wie hast das du gelöst? Wie kann ich von dir mehr?
Was ich beschreibe, Volker, ich glaube, es berührt viele Menschen, weil wir alle im Grunde das Gefühl, den Eindruck haben, dass das, was Sie gerade so beschrieben haben, ein wesentliches Problem ist, nicht nur im Rettungswesen in Deutschland, sondern grundsätzlich. Und dass es Menschen gibt, die trotzdem trotz alledem diese Lösungen anstreben, die sie auch schaffen, umzusetzen in ihren Bereichen. Das sollte uns ja noch hoffnungsvoll stimmen, aber Sie haben völlig recht, es endet dann meistens in so einer kleinen Staaterei, ohne das Bewusstsein, dass man hier wirklich zusammenwirken kann. Wenn diese Maßnahmen so umgesetzt würden, hätte so eine neue Struktur, die Sie beschreiben, auch Auswirkungen auf die Arbeit von Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern und auf Notärzte?
Ja, das hat Auswirkungen auf alle, aber im positiven Sinn. Was wir brauchen jetzt, wenn wir über Arbeit reden, ist ja völlig neue Arbeitsbedingungen. Also wenn ich jetzt schaue, wer nachkommt, jetzt sind wir zwei nicht mehr, wir schauen zwar beide noch sehr gut aus, sind noch besser als ich, aber wir sind ja schon nicht mehr so jung. Und wenn ich mal schaue, was ein 25-Jähriger, was meine Kinder, meine Tochter ist jetzt 22 und studiert, mein Sohn ist noch ein bisschen jünger, aber was die für Ansprüche haben an ein Arbeitsleben, das ist ja weit entfernt von dem, was heute existiert oder was alte weiße Männer sich so vorstellen. Das heißt, da geht es ja gar nicht mehr darum, Sachen wie Arbeitszeit oder so, sondern die Arbeitsbedingungen. Ich möchte was Sinnstiftendes machen, ich möchte Verantwortung tragen, ich möchte völlig neue Arbeitszeitmodelle, eine Flexibilisierung, unabhängig von Arbeitsorten und. Und das müssen wir schaffen. Und ein Paradigmenwechsel, eine Veränderung, so wie ich es beschrieben habe, ermöglicht all diese Dinge. Das spart unfassbar Ressourcen und die haben wir nicht. Ich habe zuerst schon gesagt, dass unser größtes Problem ist der, wir nennen das immer Fachkräftemangel, ein Arbeitskräftemangel. Da geht es nicht um nur Fachkräfte. In allen Ebenen haben wir diesen Mangel. Und Deutschland hat in der Vergangenheit alle Probleme mit Geld gelöst und redet sich jetzt aufs Geld aus. Deutschland hat nicht zu wenig Geld. Ja, es ist manchmal falsch verteilt. Aber im Gesundheitswesen steckt genug Geld. Ich muss es nur vernünftig einsetzen und ich kann die Probleme auch nicht mehr mit Geld lösen. Sie können Geld hineinwerfen in das System, was Sie wollen. Sie werden die Personen nicht finden, die das Geld nehmen und dafür arbeiten, weil es die nicht gibt. Also müssen wir es neu machen. Und eins geht ins andere. Habe ich gute, völlig neu organisierte, arbeitende Leitstelle, die mir vor allem diese Low-Level Grundlast, Arbeitslast, die wir jetzt im Rettungsdienst als nicht, die gehört nicht in den Rettungsdienst empfinden, wenn die das in andere Bereiche lenken können, wird der Rettungsdienst entlastet, hat wieder Zeit für andere Dinge, auch für Dinge, die auf uns zukommen. Ganz wichtiger Punkt ist, dass man nicht nur in seiner Blase denkt oder einzelne Sachen. Eine Spitalsreform ohne Notfallreform, ohne Rettungsdienstreform wird nicht funktionieren. Wenn die Wege für den Rettungsdienst länger wären, weil er in eine spezialisierte Klinik fährt, die vielleicht ein bisschen weiter weg ist, dann sind die Belegzeiten länger. Wir können nicht Rettungswegen nachschieben. Das habe ich schon gesagt. Die gibt's. Wir können Geld aufstellen, was wir wollen. Das wird nicht funktionieren. Drum neu denken, attraktivieren für die Mitarbeiter. Das ist ein ganz wichtiger Punkt unserer Stiftung auch, dass man das neu denkt, dass es den Leuten wieder Spaß machen muss. Wir haben im Rettungsdienst eine unglaubliche Fluktuation nach wenigen Jahren. Wir bilden unfassbar viele Leute aus in Deutschland. Super aus. Die sind wirklich gut. Und lassen sie dann nicht machen. Wir trainieren Notfallsanitäter auf ganz spezielle Dinge, dass sie wirklich Hilfe leisten und dann lasst man sie nicht und sie fahren 10-mal am Tag zwischen Pflegeheim und Krankenhaus hin und her, dass jemand anderer mit weniger Qualifikation vielleicht auch könnte. Also da gibt es viele, viele Punkte. Pack mal's an. Ja, Herr Andermann, ist wichtig zu sagen, wir haben in Deutschland kein Erkenntnisproblem. Es gibt so viele kluge Köpfe in Deutschland, die sich alle einig sind. Wir haben nur ein Umsetzungsproblem. Wir müssen endlich drangehen, aufhören, tausende Bedenken zu machen, aus der Lösung ein Problem zu machen und es beginnen zu ändern und umzusetzen. Ganz einfach.
Ein Punkt noch zur Technik. Sie haben erwähnt, die Algorithmen, die dazu beitragen, dass man Fragenkataloge hat, da wo zum Beispiel diese Systeme schon so wirken, wie sie wirken sollen, dass eine gezielte Abfrage immer aktuell auch möglich ist. Weist man diese Algorithmen, wer füttert die, macht das dann die örtliche Gesundheitsbehörde oder ist das so ein cloud-basiertes System, wo alle sich hinein?
Diese Algorithmen sind in Wirklichkeit weltweit die gleichen. Also wie ich sie frage, damit ich herausfinde, ob sie einen Herzinfarkt haben oder einfach Rückenschmerzen aufgrund von was anderem länger als 6 Stunden und bla 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 und wie ich ihr Leben am Telefon rette, das ist weltweit das Gleiche. Das muss man nicht neu erfinden. Da gibt es weltweit Akademien, die sich permanent damit beschäftigen, wie man das verbessert, die da Einflüsse, neue Dinge aufnehmen. Gibt auch aus Deutschland immer wieder Dinge. Also zum Beispiel die Leitstelle in Oldenburg ist weltweit jetzt dafür bekannt geworden, dass dort ein Fall aufgetreten ist, wo ein Kind eine Knopfbatterie verschluckt hat, ein Baby eine Knopfbatterie, und es zu einem lebensbedrohlichen Zustand gekommen ist. Ich sage das jetzt so ganz lapidar, ein Kurzschluss, und das hat sich da durchgebrannt und so weiter. Und da hat es weltweit keine Anleitungen gegeben, wie man am Telefon darauf reagiert, weil bis die Rettung da ist, selbst wenn die schnellstens ist, ist es zu spät für dieses Kleinkind. Und das wurde eingemeldet, da hat sich international eine Lösung ergeben, was man am Telefon anleitet, das hat ein bisschen mit Honig zu tun, ich möchte da nicht zu viel verraten. Und das ist in der Sekunde in alle, die nach diesen Standards arbeiten, ausgeschickt worden und in die Systeme integriert, sodass das Gleiche nicht wieder passiert. Und das ist ja das Wichtige, dass diese Algorithmen lernend sind, dass wir permanent lernen, dass die neuesten Reanimationsanleitungen, die es gibt, die erst vor kurzem, im Oktober, von europäisch und international, es wird alle 5 Jahre neu publiziert worden, dass die eingearbeitet wurden und eingearbeitet werden. In Deutschland finden überhaupt nur in ein bisschen mehr als einem Drittel der möglichen Fälle telefonische Reanimationsanleitungen statt. Das ist inakzeptabel. Das muss immer, wenn es notwendig ist, muss das stattfinden. Und auch nicht nach dem Standard von Würzburg und Umgebung oder Bischofshausen und Umgebung, sondern nach den neuesten medizinischen Standards, die da publiziert sind. Und das ist wichtig. Und da müssen wir hinkommen. Deutschland muss diese Führungsrolle endlich wieder übernehmen, die Deutschland übernehmen muss. Deutschland ist europäischer Wirtschaftsmotor. Wenn die deutsche Wirtschaft krankt, als Österreicher sagen wir immer, wenn Deutschland einen Schnupfen hat, haben wir schwere Lungenentzündung. So hängen alle am Tropf Deutschland. Und das muss wieder übernommen werden, diese Führungsrolle. Das können wir aber nur, wenn wir in Deutschland einmal auf den Stand kommen. Vor 20 Jahren haben wir ehrfurchtsvoll nach Deutschland gesehen, wie das ist. Und auf dem Stand ist man leider stehen geblieben. Das muss sich ändern.
Wir haben einen Wunsch frei, vielleicht zum Abschluss, lieber Kwolka, an die Politik, an Bundeskanzler Merz, an die Bundesgesundheitsministerin Wanken. Was wünschen Sie sich?
Dass wir es umsetzen. Das, was auf dem Tisch liegt von den Fachleuten, dass man das umsetzt. Dass man diese Standesdünkel, Zuständigkeits, Sektorengrenzen, Geschichten beiseite schieben und sagen, wie wäre es optimal, so machen wir es. Und hören auf mit diesen Spielchen, politischen, standespolitischen, was auch immer, umsetzen. Das ist das Credo.
Das hoffe ich, hören alle, die dafür zuständig sind, und streiten sich auch auf und nehmen sich zu Herzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Vielen Dank, lieber Volker, wunderbares Gespräch.
Die Björn Steiger Stiftung, der Podcast.